Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Ja, schönen guten Tag.
Hallo? Hallo? Lena Schall? Aha, jetzt, ich kann dich nicht sehen. Warte mal, nee, jetzt bist du eingefroren. Hallo? Ich kann dich hören, aber ich kann dich nicht sehen.
Tja, so klingt das derzeit oft bei all den Skype- und Zoom-Konferenzen, bei denen sich Menschen virtuell treffen. Bilder frieren ein, plötzlich hört man nichts mehr. Nikolaus Stehmann hat seine Corona-Erfahrung in einen musikalischen Theaterabend übersetzt. Jetzt ist dazu auch ein Buch erschienen, gleich mehr zu seiner Corona-Passion und dazu, wie man Viren mit Musik beschwört. Es gibt verschiedene Wege, mit der Pandemie umzugehen, die derzeit unser Leben lahmlegt. Nikolaus Stehmann, Intendant des Schauspielhaus Zürich, hat sich das Virus vorgeknöpft und daraus einen musikalischen Abend gestaltet, die Corona-Passionsspiele. Zwei Versionen gab es davon bereits zu sehen. Einzelne Clips gibt es noch im Netz. Außerdem hat er geschrieben, während des ersten Lockdowns entstanden Kolumnen, erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung. Und jetzt sind sie versammelt in einem kleinen Bändchen, erschienen unter dem Titel Corona-Passion. Herzlich willkommen, Nikolaus Stehmann.
Hallo, guten Tag, Frau Burkhardt.
Sie proben gerade in Zürich, in der Schweiz. Heißt es ja, es darf vor 50 Leuten gespielt werden. Wie sieht das denn bei Ihnen am Schauspiel Zürich aus?
Naja, in einem Saal, wo normalerweise 650 Leute reingehen, ist das jetzt natürlich nicht wirklich prall und voll. Aber wir sehen das schon als Privileg an, dass überhaupt noch was geht. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir werden diese Möglichkeit, die uns die Politik da gegeben hat, nutzen. Es wird ja auch Kritik geübt an dem Schweizer Weg, dass er zu lax ist und so weiter. In diesem Punkt finde ich das tatsächlich richtig und auch besser als in Deutschland, wenn man sich anguckt, dass die Menschen am Samstag sich bei IKEA drängeln oder am Black Friday im Saturn oder so und andererseits nicht in ein Museum dürfen, weil Museum ist Kultur und das andere ist Konsum und im Konsum ist alles erlaubt und in der Kultur gar nichts mehr. Da hat man auch den Eindruck, dass auf eine Art mit zweierlei Maß gemessen wird, die wirklich nicht schön ist. Also zumal auch in Deutschland ja die Theater recht überzeugende Sicherheitskonzepte hatten.
Das Schreiben, das ging ja los im März beim ersten Lockdown, diese Kolumnen zu schreiben für eine Zeitung. War das so eine Art Ersatzbühne, wo ja das echte Auftreten dann erstmal gar nicht stattfinden konnte?
Ja, gewissermaßen war das so. Ich hätte normalerweise in der Zeit keine Inszenierung gehabt. Ich hatte schon zwei Inszenierungen gemacht und normalerweise wäre das jetzt administrative und Intendantenarbeit gewesen. Dadurch, dass Lockdown war, ist diese Arbeit ins Unermessliche explodiert. Also ein geschlossenes Theater zu leiten, ist so viel aufwendiger als ein geöffnetes. Das sind ja auch Dinge, mit denen man nicht rechnet. Und so sind diese Kolumnen oder auch die Songs, also die ganze kreative Arbeit, die ich in der Zeit gemacht habe, nicht wirklich aus Langeweile oder Unterforderung geboren worden, aber doch so ein bisschen daraus, dass ich gemerkt habe, ich brauche ein Gegengewicht. Ich kann nicht die ganze Zeit in Zoom-Meetings hängen und ein Theater organisieren, was keinerlei künstlerischen Output hat. Ich brauche ein Ventil.
In einem Text in Ihrem Buch heißt es, gerade TheaterautorInnen scheinen auf einmal von der Idee beflügelt, dass es kein Theater mehr braucht, um ihre Texte in die Welt zu tragen und überbieten sich in der Organisation von Watchpartys zur Dauerlesung ihrer gesammelten Werke. Die Theater haben ja auch wie irre gestreamt in dieser Zeit. Zürich war, wie ich das beobachtet habe, doch zurückhaltender. Sie haben jetzt von ein paar Clips auch gesprochen, Sachen, die online entstanden sind. Und dann gab es interessantes Live-Experiment von Christopher Rüpping. Wieso haben Sie sich so zurückhaltend mit dem Stream befasst?
Naja, letztendlich haben wir in der Bilanz eine ziemlich große Online-Aktivität gehabt, wenn man sich das jetzt anguckt. Was wir skeptisch von Anfang an betrachtet haben, ist den erstmal einfachsten Weg, nämlich vorhandene Mitschnitte einfach online zu stellen. Da gab es bei uns doch sehr, sehr starke Stimmen und eine große Mehrheit innerhalb der Dramaturginnenschaft, aber auch der Regisseurinnenschaft, dass das künstlerisch nicht ausreicht und wir gucken müssen, wie kriegen wir dieses Medium Internet tatsächlich auf eine auch künstlerisch befriedigende Art gespielt. Letztendlich haben wir uns am Anfang so eine zweiwöchige Abwesenheit verordnet, um tatsächlich zu neuen Zugängen zu kommen. Und sowas wie die Corona-Passionsspiele und auch Dekalog von Christopher Rüpping sind dann sehr genuine Projekte geworden, die wirklich in dieser Zeit entstanden sind, für diese Zeit, mit den Fragen dieser Zeit, inklusive der Frage, wie spielt man Theater, wenn das Theater geschlossen hat.
Ja, das ist ja auch was in dem Buch, wo Sie Jana Ross zitieren, aus Ihrem Stück, lass uns Zeit nehmen, um zu verstehen, was hier passiert und was das für uns bedeutet. Würden Sie sagen, dass bei diesen Überlegungen ein neuer Blick aufs Theater herausgekommen ist?
Ja, wir sind ja noch mittendrin. Das ist ja so lustig. Die Unterzeile von dem Buch heißt ja Aufzeichnung und Lieder aus dem Lockdown, wo man jetzt, wo wir gerade im zweiten Lockdown sind oder in verschiedenen Formen des Teil-Lockdowns, man sich ja fragt, von welchem Lockdown ist jetzt die Rede? Man ahnt ja, dass wir alle irgendwie anders aus dieser Zeit kommen werden, als wir hineingegangen sind. Und die Kolumnen und die Texte, die in diesem Buch veröffentlicht sind, kommen ja wirklich aus dem Mittendrin. Ich habe ja an der Zeit entlang geschrieben. Ich hatte jede Woche eine Kolumne und habe 2 bis 3 Mal so im Schnitt die Woche einen Song geschrieben und einen Clip veröffentlicht. Also das ist tatsächlich so eine unmittelbare Chronik. Und ich glaube, das ist jetzt auch interessant, mit so einem leichten zeitlichen Abstand, aber immer noch in dieser Krise sich befindend, sich das anzugucken. Also das ist nichts, was tatsächlich die Zeit gehabt hätte, da irgendwie Urteile zu fällen oder Analysen zu liefern.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, wenn Sie das jetzt lesen, das ist ja aus den ersten 12 Wochen des Lockdowns im März und zwischendurch gab es ja einen Sommer, wo man das Gefühl hatte, ach, irgendwie ist es ja vielleicht doch vorbei und jetzt kommt es mit größerer Härte zurück. Wenn Sie das jetzt lesen, 9 Monate später oder ein paar Monate später, wie lesen Sie diese Texte? Also damals gab es ja noch eine ganz große Ungewissheit. Alle haben sich ständig die Hände gewaschen. Es gab so eine diffuse Angst. Und wenn Sie das heute lesen, fühlen Sie sich noch genauso oder haben Sie das Gefühl, wir haben uns da schon irgendwie weiterentwickelt?
Ja, es ist beides. Also ich glaube, thematisch hat das alles noch Bestand. Also wir sind bei den Problemen, die da geschildert werden, eigentlich keinen Schritt weiter. Es gibt immer noch eine wahnsinnige Ungewissheit und auf der anderen Seite eine riesige Polarisierung in Form von Meinungen, die Menschen haben, aber alles irgendwie basierend auf Halbwissen und doch diffusen Gefühlen. Und die Anfänge davon werden in diesem Buch beschrieben. Also wie kommt es zu diesen Polarisierungen? Könnte man die nicht noch aufhalten? Können Leute nicht doch noch irgendwie versuchen, miteinander zu reden? Das sind die Themen in diesen Kolumnen. Ich glaube, da hat sich strukturell nichts geändert. Auf der anderen Seite hat man, Sie erwähnen das in den Details mit dem Händewaschen oder so, tatsächlich jetzt schon einen ziemlich historischen Blick darauf, der das auch interessant macht. Also es ist ja geradezu rührend, wie man in der Zeit dachte, vielleicht ist das ja alles schon wieder vorbei im Sommer. Und wie man im Grunde auch schon in der Zeit wusste, und in den Kolumnen kann man es auch nachlesen, das hätte wissen können, dass das natürlich so einfach nicht zu haben ist. Und deswegen, ich glaube, es hat beides. Es hat immer noch Bestand und auf der anderen Seite ist aber vieles dann ja doch schon mit einem gewissen Schleier der Zeit versehen. Und ich glaube aber, beides ist für eine Lektüre gerade in der jetzigen Zeit total interessant.
Ja, mir, muss ich sagen, gefiel am besten Ihr Plädoyer am Ende des Buchs oder eins Ihrer Plädoyers. Seid nachsichtig, unterscheidet zwischen Menschen und ihren Äußerungen. Gute Menschen können dumme Dinge äußern und umgekehrt. Nicht also immer alle gleich verteufeln, sondern die Chance einräumen, dazuzulernen. Diese Nachsicht ist ja, glaube ich, etwas, was wir ganz dringend brauchen. Wir switchen jetzt so ein bisschen zwischen dem Buch und dem Corona-Passionsspiel, was aufgeführt wurde in 2 Versionen in Ihrem Haus. Was ich ganz lustig fand, in der Oktober-Version, da sagen Sie dann, naja, als wir im Juni gespielt haben, sind die Zahlen danach runtergegangen, also als hätte das Theater geholfen, gegen die Viren vorzugehen und dann sind die Zahlen wieder hochgegangen nach der Aufführung. Und wir kennen ja die Geschichte von den Oberammergauer Passionsspielen, wo man ja vor 400 Jahren die Pest besiegen wollte mit dem Versprechen, ein Theater zu gründen und alle 10 Jahre ein Passionsspiel aufzuführen. Ist das Corona-Passionsspiel von Nicolas Stemann auch sowas wie gegen die Angst ansingen, sich gegenseitig sozusagen Mut zu machen in dieser Zeit?
Ja, es geht um Mut machen, es geht um sich Luft verschaffen, aber es geht vor allen Dingen darum, etwas in einer künstlerischen Sphäre zu verhandeln, was normalerweise nur in einer Sphäre der Sprache oder der Sprechakte formuliert wird. Und worüber wir vorher gesprochen haben, diese Polarisierung und der Mangel an Nachsicht, das sind ja Dinge, die entstehen in sozialen Netzwerken ja sehr, sehr schnell, weil man mit neuen Leuten sehr eng interagiert, ohne ihnen körperlich nahe zu sein und deswegen sich anders verhält, als man sich in normalen Diskussionen jemals verhalten würde und aber verletzt auf eine ähnliche Art, wie man verletzen würde, wenn man im selben Raum sich befände. Da was gegenzusetzen, also da tatsächlich mit Musik und auch mit übrigens viel Humor, auch mit Ironie und mit Spiel. Also das Ding heißt ja Corona-Passionsspiel, auch weil es einerseits von einer leidensvollen Zeit handelt und andererseits aber versucht, dieses spielerisch zu tun. Dass darüber jetzt konkret die Seuche bekämpft wird, das ist natürlich der selbstverordnete Mythos, mit dem wir da spielen. und der sich direkt auf diese Referenz bezieht, Oberammergauer Passionsspiele oder die klassischen Passionsspiele auch schon im Mittelalter und so, wo man denkt, ja, eigentlich bräuchte man sowas, eine Art säkulares Passionsspiel. Es war auch noch ein anderer Gedanke, den ich hatte im ersten Lockdown, in dieser Totalquarantäne, dass es kein Wunder ist, dass Menschen, die in einer solchen Zeit sich befinden, sagen, wir wollen jetzt Theater spielen. Und dass die auch in Oberammergau nicht gesagt haben, wir machen jetzt den besten Holzaltar, was sie ja auch immer gemacht haben, sondern wir spielen jetzt Theater, wir machen das beste Theaterstück, weil man Menschen braucht. Das direkte Körperliche geht nicht, das ging jetzt auch nicht in der Zeit, als wir es aufgeführt haben. Aber man konnte in einem Raum doch einen Kontakt herstellen über Theater, über Musik, über ja, künstlerische Energie. Und das ist ganz real. Damit genau diese Themen zu verhandeln, die uns alle gerade umtreiben und über die wir die ganze Zeit reden, das war was glaube ich, total wichtig war und auch ist.
Dann wechseln wir jetzt nochmal zum Schluss unseres Gesprächs, Herr Stehmann, von dem musikalischen Abend, vom Theaterstück zu Ihrem Corona-Passionsbuch. Da hat die Schriftstellerin und Dramatikerin Sibylle Berg ein Vorwort dafür geschrieben. Das endet düster und optimistisch gleichermaßen. Sie schreibt nämlich da, die schwere Zeit des Theaters wird noch lange dauern. Das war jetzt das Düstere. Vielleicht wurde durch die Pandemie nur deutlich, dass nun der Moment für etwas Neues, Gerechteres, Moderneres, Diverseres gekommen ist. Ohne Hierarchie und Bühnenverein und Intendantinnenverein. Vielleicht sollte die Krise Anlass sein, etwas Neues zu wagen. Einer, der das versucht, ist sicher der Autor dieser Texte. Also Sie, Herr Stehmann, was würden Sie denn sagen, ist denn für Sie der positivste Nebeneffekt dieser ganzen Krise?
Also wie gesagt, für ein abschließendes Urteil fühle ich mich gerade noch zu sehr in der ganzen Sache drin. Aber man macht ja ganz konkrete Erfahrungen. Zum Beispiel, also was im Stadttheater etwas ist, mit dem ich immer gekämpft habe, sind diese irren Planungsvorläufe. Und alles, was nicht geplant ist, findet auch nicht statt. Diese Corona-Passionsspiele waren nicht geplant. Die waren auch nicht budgetiert. Die sind letztendlich auch ohne Budget zustande gekommen. Nur darüber, weil es die Notwendigkeit gab. Und auf einmal ist sowas möglich. Und auf einmal entsteht sowas aus dem Betrieb heraus. Und jeder trägt was dazu bei. Das müsste man normalerweise ein Jahr vorher oder zumindest monatelang vorher auf den Weg bringen. Was wir im Moment erleben, wir dürfen nur für 50 ZuschauerInnen spielen. Das heißt, es ist auch nicht schlimm, wenn man nicht spielt. Auf einmal gibt es eine ganz andere Beweglichkeit und Flexibilität. Normalerweise ist ein Schließtag das Tor zur Hölle. Das darf auf gar keinen Fall passieren, dass man irgendwann nicht spielt, weil man so viel Geld verliert. Jetzt verlieren wir so unendlich viel Geld, dass es auch schon alles egal ist. Und auf irgendeine Art schafft diese Katastrophe dann doch auch eine Freiheit, ganz konkret. Jetzt möchte ich das nicht als Fazit sagen, weil ich auch wirklich hoffe, dass diese Katastrophe uns nicht nachhaltig beschädigt. Also wir müssen auch wirklich gucken, dass so eine Institution, die man, wie Sibylle Berg, mit Recht kritisieren kann, dass man die aber jetzt nicht zerstört, sondern die hat auch was sehr Erhaltenswertes, ganz grundsätzlich. Sonst gibt es da nichts mehr, was man umbauen kann. Also bestimmte Dinge werden bleiben in der Nach-Corona-Zeit.
Das sagt der Musiker, Autor und Intendant des Schauspielhauses in Zürich, Nicolas Stehmann. Ich wünsche Ihnen, dass Sie erhobenen Hauptes durch diese Zeit kommen, wie Sie selber gesagt haben, und danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Flexibler werden, spontaner sein, das könnten, wir haben es gerade im Gespräch mit Nicolas Stehmann gehört, neben vielem, was beklagenswert ist, derzeit einige positive Effekte der aktuellen Krise für die Theater sein. Ein aktuelles Beispiel aus Berlin zeigt, wie wohltuend außerdem es sein kann, wenn sich privilegierte Künstler solidarisch zeigen, zum Beispiel mit den freien Kollegen.
Mein Name ist Marina Schubert. Ich bin die Leiterin und Regisseurin des Dokumentartheater Berlins seit 18 Jahren.
Hallo, ich bin PC Nackt, Künstler, Komponist und Produzent. Und schön, dass ihr heute gekommen seid ins Chicherie.
5 rote Türchen sind bereits geöffnet vom solidarischen Adventskalender auf der Internetseite des Deutschen Theaters Berlin. 5 Türchen, hinter denen jeweils das Video eines Künstlers oder einer Künstlerin wartet. Nur sind in diesem Jahr keine Darbietungen der Ensemblemitglieder selber zu sehen, sondern Porträts von Kunstschaffenden aus der freien Szene. Eine Idee, die von dem Ensemble ausging. Eine der Initiatorinnen ist die DT-Schauspielerin Katlin Morgeneier. Sie erzählt, dass
in mir zum Beispiel ganz stark der Wunsch gewachsen ist, nicht zu verzweifeln, sondern daran zu denken, was kann man denn jetzt tun? Was kann man denn auch gemeinsam tun? Und die einzige Chance, finde ich, darüber nachzudenken, ist, indem man sich mit den nächsten Freunden austauscht, mit dem Musiker, den man verehrt und kennt, oder mit der Tänzerin, die jetzt zu Hause ist und versucht, mit wenigen Euros über die Runden zu kommen. Und aus dem Gedanken heraus ist natürlich dann die Idee entstanden, Künstlerinnen und Künstler vorzustellen. Und dann ergab sich die Idee mit diesem Adventskalender.
Jeden Tag stellt ein Mitglied des DTs einen Bekannten oder Freund aus der freien Szene vor. Die Videos sollen mehr Aufmerksamkeit für die individuellen Schicksale der freien KünstlerInnen schaffen. Das Ensemble wollte aber noch einen Schritt weiter gehen und die freien KollegInnen auch finanziell unterstützen.
Es gibt natürlich auch viele Menschen, wo es finanziell sehr, sehr knapp wird und die sich fragen, wie überstehe ich diesen Winter? Wann darf ich wieder arbeiten? Im Frühjahr, im Sommer, im nächsten Herbst? Und da ist natürlich klar, dass man finanziell helfen möchte.
Angestoßen durch die Initiative von Kathleen Morgeneier und dem Ensemble hat das DT deswegen zusätzlich zu dem solidarischen Kalender einen Kultursozialfonds auf Spendenbasis gegründet. Mit dem Erlös des Fonds soll neben der freien Szene unter anderem auch ein Theaterprojekt auf der Insel Lesbos unterstützt werden, erklärt die Chefdramaturgin und Mitinitiatorin Birgit Lengers.
Das eine ist eine Theatergruppe, Tamsil Garan heißt die, und die ist gegründet worden von dem Regisseur und Autor Yadulla Musavi. Und die machen Kunst, Theater auf Lesbos mit geflüchteten Menschen. Und er hat gesagt, für die ist es quasi so eine Pause zwischen den Hügeln, also die Theaterarbeit, wo sie kurzen Moment von Sicherheit erfahren, wo sie Gemeinschaft, aber auch natürlich eine Möglichkeit bekommen, einen Ausdruck für das zu entwickeln.
Denn da, wo die Aussichtslosigkeit scheinbar am größten ist, bekommt Theaterarbeit eine besondere Sinnhaftigkeit. Für die Geflüchteten ein kleiner Lichtblick in der Enge des tristen Lageralltags. Um eine andere Art der Enge und Unterdrückung geht es wiederum bei dem dritten Projekt, das das Deutsche Theater mit dem Kultursozialfonds unterstützen möchte. Ein Teil der Spenden soll nämlich nach Belarus, an die Stiftung für kulturelle Solidarität gehen.
Dieser Belarus Cultural Solidarity Foundation, die haben uns jetzt eine Liste geschickt von 400 Künstlerinnen, die ganz massiven Repressionen ausgesetzt sind, die verhaftet wurden, die massiv psychischem Druck ausgesetzt sind. Und diese Künstlerinnen zu unterstützen, das ist sozusagen das zweite Projekt, dem wir gerne helfen möchten.
Denn in anderen Teilen der Welt sind Kunst- und Kulturschaffende nicht nur der Corona-Pandemie, sondern noch ganz anderen Krisen ausgesetzt. Und die Frage ist, gibt es hier vor Ort momentan überhaupt die Bereitschaft, sich außerhalb der eigenen Probleme für Kunst in anderen Krisengebieten einzusetzen? Birgit Lengers sieht das optimistisch.
Weil man ja auch spürt, auch durch diese Pandemie, dass das Kleindenken, dass jeder jetzt egozentrisch nur überlegt, wie komme ich gut durch, uns auch als Gesellschaft überhaupt nicht hilft. Und ja, ich glaube schon, dass diese Kreise sich vergrößern werden und dass da auch was zusammenkommt.
Sagt Birgit Lengers, eine der Initiatorinnen des Kultursozialfonds am Deutschen Theater Berlin. Weitere Informationen zu den Spenden gibt es auf der Internetseite des Theaters. Natalia Joselewitsch berichtete.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute der Theaterkritiker der FAZ, Simon Strauß, für uns erlebt in diesem Jahr im Schauspielhaus Bochum.
Meine geniale Stelle war der Moment, als Jens Harzer in der Ivanov-Inszenierung von Johann Simons das erste Mal auf die Bühne tritt und sich einfach nur auf einen Stuhl setzt und da auch für, wenn ich mich richtig erinnere, 5 bis 7 Minuten einfach nur auf diesem Stuhl sitzen bleibt, immer wieder in unterschiedlicher Positionierung. Und in dieser ganzen Verquertheit des Körpers, den er da präsentiert, sich schon den ganzen Abgrund seiner Figur ausdrückt. Diese Ausdruckskraft des Körpers, bevor noch ein Wort gefallen ist, die hat mich unglaublich angezogen. Man hat also den gesamten Verlauf dieser Inszenierung dann immer wieder an diesen Ursprungsmoment gedacht, wie dieser Körper eben in der Verhärmtheit, Kompliziertheit, Schwierigkeit sich ausgedrückt hat. Also der Ausdruck des Körpers ohne das Wort, das hat mich da fasziniert dran. Das war meine geniale Stelle.
Der Theaterkritiker Simon Strauß über eine geniale Stelle in der Ivanov-Inszenierung von Johann Simons am Schauspielhaus Bochum. Heute Nacht erinnern wir hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur an zu Unrecht vergessene Theaterstücke. Auf Initiative von Simon Strauß wurden sie zu einer Spielplanänderung zusammengetragen. Ab 0.05 Uhr können Sie 2 Stunden lang Ausschnitte aus Lesungen, Interviews und Szenen erleben. Hier geht's jetzt um die Welt der bewegten Bilder. Ein bisschen weihnachtlich wird's auch. Ich wünsche viel Spaß mit unserem Filmmagazin Vollbild.